Sie hören den Kurier.
Ja, was waren das für Wahnsinnstage? Alles begonnen hat mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz. Dann am selben Abend folgte Finanzminister Gernot Blümel. Alexander Schallenberg machte dann den Kanzlersessel frei. Und zuletzt dann auch noch Bildungsminister Heinz Fassmann, der auch seinen Rücktritt verkündete. Ja, alles neu in der österreichischen Bundesregierung. Und im Hintergrund gab es da eine Person, die da besonders viel mitzureden hatte bei der Postenneubesetzung. Sie ist nämlich die mächtigste Landeshauptfrau in Österreich. Um genau zu sein, sie ist Niederösterreichs Landeshauptfrau und sie ist heute zu Gast bei Club 3. Sie stellt sich den Fragen unserer drei Redakteure, Johanna Mickel-Leitner. Und die Fragen stellen Martina Salomon, Chefredakteurin vom Kurier, Doris Vettermann, Innenpolitikjournalistin bei der Kronenzeitung und Clemens Neuhold, Innenpolitikredakteur beim Profil. Hallo bei Club 3.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge des Club 3 in ziemlich turbulenten Zeiten. Wir begrüßen heute die Frau Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mickel-Leitner, die mächtigste Person der ÖVP, kann man sagen, momentan.
Oh, grüß Gott.
Und mit mir die Fragen stellen Doris Vettermann von der Krone und Clemens Neuhold vom Profil. Frau Landeshauptfrau, ist der Herr neue Bundeskanzler Karl Nehammer ein Kanzler von Mickel-Leitners Gnaden?
Karl Nehammer ist eine Persönlichkeit, die in der Politik bekannt ist. Eine Persönlichkeit, die Format und Kompetenz und vor allem auch sehr viel Erfahrung hat und der vor allem auch die Kraft hat, für Stabilität in der Regierung zu sorgen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Sie gelten als Königsmacherin. Wie stark haben Sie jetzt mitgesprochen?
Ja, nach der Entscheidung von Sebastian Kurz, die politische Bühne zu verlassen, ging es um eine Neuaufstellung der Volkspartei, ging es um eine Weichenstellung. Wer führt die Bundespartei, wer führt die ÖVP? Und da gab es natürlich Gespräche zwischen den Landeshauptleuten, um hier auszuloten, wer könnte die Volkspartei anführen, wer hat die Kraft, hier für Stabilität zu sorgen. Und nach einigen Gesprächen und Telefonaten sind wir übereingekommen, dass er der Richtige ist, Bundesparteiobmann zu sein und vor allem auch Bundeskanzler zu werden, um hier für Stabilität zu sorgen.
Ist Nehammer gekommen, um zu bleiben, oder ist er ein weiterer Kanzler der ÖVP, der jetzt eine Zwischenphase, diesen Schwebezustand irgendwie ausfüllt, bis dann ein neuer Kurz oder eine neue Person kommt, die wieder die ÖVP in Lichterhöhen führen kann? Weil, wenn Sie mir den Seitenüberbaum, die ÖVP hat es jetzt geschafft, mit den neuen Rekord aufzustellen mit Schallenberg und, glaube ich, 52 Tagen, wo er dann Kanzler gewesen sein wird. Das ist schon sehr, sehr kurzfristig alles. Also noch einmal, ist Nehammer wirklich gekommen, um zu bleiben und natürlich auch der Spitzenkandidat für künftige Wahlen?
Ja, selbstverständlich, denn es geht hier um Kontinuität und vor allem um Stabilität. Und ich erwarte mir Stabilität von der gesamten Bundesregierung, denn wir befinden uns in einer sehr herausfordernden Zeit der Pandemie und vor allem auch in der größten Wirtschaftskrise in der Zweiten Republik. Und da erwarten die Menschen, dass die Bundesregierung auch bestehen bleibt, dass sie vor allem auch für diese Republik arbeitet. Und das ist unser Ziel, eine stabile Bundesregierung mit einem Bundeskanzler Karl Nehammer.
Darf ich dann noch einmal kurz nachsprechen? Es ist doch innerhalb von 2 Monaten gibt es 3 Bundeskanzler. Jetzt wird irgendwie die halbe Regierung ausgetauscht. Wie viel Regierungswechsel hält man noch aus, bis es wirklich Neuwahlen gibt? Es wird ja auch schon von Teilen der SPÖ und auch von der FPÖ ultimativ gefordert, jetzt muss es Neuwahlen geben.
Ja, ein Blick zurück. Ich meine, Sebastian Kurz hat 10 Jahre lang für diese Republik gearbeitet und das mit einem großen Erfolg. Und was von ihm bleibt, ist wirklich eine positive Arbeitsbilanz mit tiefgreifenden und weitgreifenden Reformen. Er hat diese Entscheidung, die politische Bühne verlassen, höchstpersönlich getroffen, weil er natürlich auch gespürt hat, dass die Situation, so wie sie war, nicht von Dauer sein kann. Und es war eine richtige Entscheidung, um in der ÖVP letztendlich auch neue Weichen zu stellen. Und das haben wir innerhalb kurzer Zeit auch getan. Und da gebührt vor allem Sebastian Kurz auch ganz großen Respekt. Jeder hat gespürt, diese Situation ist nicht von Dauer. Und das hat auch er selbst gespürt und deswegen auch eine ganz wichtige und richtige Entscheidung.
Was von Sebastian Kurz aber auch geblieben ist, ist, dass die ÖVP eigentlich jetzt annähernd wieder dort ist, wo Sebastian Kurz die ÖVP damals übernommen hat. Dazwischen waren lichte Höhen, jetzt geht's wieder hinunter. Sebastian Kurz ist zurückgetreten, Gernot Blümel, also dieses, wie man immer so schön gesagt hat, das türkise System. Ist die ÖVP jetzt wieder zurückgekehrt zum alten System, jetzt wieder schwarz?
Ich glaube, es gilt jetzt da nicht, die Zeit zu verlieren, um nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen, sich neu aufzustellen. Und das haben wir innerhalb kurzer Zeit gemacht. Und Karl Nehammer hat innerhalb einiger weniger Stunden gezeigt, dass er Entscheidungen treffen kann, dass er handlungsfähig ist. Und ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste. Aber selbstverständlich, unser Wille ist zu gestalten. Unser Wille ist, diese Regierung muss halten, denn es gibt unglaublich viele Herausforderungen.
Aber ist es, was wirklich die Entscheidung von Karl Nehammer, was nicht eher die Entscheidung von Ihnen, Ihren Landeshauptleuten, Kollegen? Man hat so das Gefühl, Sebastian Kurz hatte das Durchgriffsrecht und hatte das Sagen. Jetzt hat man eher das Gefühl, die Länder haben wieder das Sagen und sind in alter Kraft eigentlich wieder da und bestimmen in der ÖVP, wo es lang geht.
Es ist alles so, wie es war. Eine Volkspartei in ihrer Breite und in ihrer Vielfalt, nämlich mit neuen Landesparteien und mit ihren Teilorganisationen. Und da bringt sich jeder ein und da geht es um Geschlossenheit. Um Geschlossenheit ist Voraussetzung, um auch erfolgreich zu sein.
Ich möchte noch einen Schritt nochmal zurückgehen. Sie haben gesagt, am 12. Oktober, die Chats zeichnen ein Bild, das wir so nicht stehen lassen wollen und können. War es nicht so, dass in Wahrheit nicht der Sebastian Kurz diese Entscheidung getroffen hat, sondern der Bundesparteivorstand, vielleicht sogar unter Anführung von Ihnen, der sagt, das geht nicht, du kannst nicht bleiben?
Ich glaube, er hat das ganz klar ausgedrückt in seinen Statements bei der Schlusspressekonferenz, dass er immer für Politik gebrannt hat, dass er aber natürlich auch sehr viele Niederlagen hinnehmen musste und dass er sich auch gejagt und verletzt gefühlt hat und dass er eben für sich entschieden hat, ich habe jetzt nicht mehr diese Begeisterung und man braucht aber diese Begeisterung, um erfolgreich zu sein. Und er hat sich jetzt einmal für seine Familie entschieden. Da gebührt ihm für diese Entscheidung auch Respekt und wo man ihm nur alles Gute wünschen würde. Aber es war seine höchstpersönliche Entscheidung, weil auch er gespürt hat, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein
kann. Es war kein Druck von den Landeshauptleuten auf ihn?
Nein. Ich glaube, alle haben das gespürt.
Jetzt ist es politisch nachvollziehbar, dass Kurz sich zurückgezogen hat. Und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass Sie jetzt als Landeshauptleute von der ÖVP jetzt wieder dafür sorgen, dass auch in der Partei Stabilität herrscht. Aber ist es nicht eine Zumutung, gerade in der Pandemie für die Bevölkerung, dass sich der Finanzminister, wenn ich so salopp ausdrücken darf, vom Acker macht und auch der Bildungsminister, der wirklich einen sehr eigenen Weg eingeschlagen hat, nämlich der dafür gekämpft hat, dass die Schulen offen bleiben, der sehr früh für eine Testoffensive gestartet hat, also der für diesen aktuellen Zustand der Schulen jetzt verantwortlich ist und jetzt, wo sich dieser Zustand bewähren muss, ist er weg?
Schauen Sie, um was geht es? Es geht in dieser Republik um Handlungsfähigkeit. Es geht um eine stabile Regierung. Eine stabile Regierung, die große Herausforderungen zu bewerkstelligen hat. Das ist zum einen die Pandemie, die uns Tag für Tag fordert und ist zum einen natürlich auch die größte Wirtschaftskrise in der Zweiten Republik. Und da braucht es eine Regierung, die stark ist, die handlungsfähig ist. Und Karl Nehammer ist eine Persönlichkeit, der ich das auch zutraue, von der Kompetenz her und vor allem auch vom Vertrauen innerhalb der Partei, aber auch was das Vertrauen betrifft, seitens des Koalitionspartners der Grünen.
Aber warum war Fassmann nicht mehr handlungsfähig?
Schauen Sie, wenn es um eine Neuaufstellung innerhalb einer Partei geht, stehen letztendlich alle Minister zu einer Disposition. Und Karl Nehammer hat sich sein Team gesucht, er hat sich für dieses Team entschieden und es ist das Regierungsteam von Karl Nehammer.
Aber ist es nicht in Wahrheit das Regierungsteam der Landeshauptleute, weil es was auffällig ist? In seiner ersten Legislaturperiode hat Sebastian Kurz versucht, sich zu emanzipieren, dass nicht die Bünde und die Landeshauptleute quasi ihre Minister entsenden, die man oft als Bundeskanzler oder Parteiobmann gar nicht kennt. Und jetzt ist wieder diese Situation eingetreten, dass jedes Bundesland einen drinnen sitzen hat, ganz, ganz fein austariert. Also der Kocher ist noch der einzige, der Arbeits- und Wirtschaftsminister, der quasi da ein bisschen herausragt. Aber sonst ist das fein austariert, das alte System der Bünde und Landeshauptleute sieht man da wieder der ÖVP.
Also ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, dass es nicht darauf ankommt, aus welchem Bundesland oder aus welcher Teilorganisation jemand kommt, sondern entscheidend ist die Kompetenz. Und klar ist, es ist das Team von Karl Nehammer. Aber selbstverständlich hat es hier Gespräche, Telefonate gegeben. Wer sind die besten Persönlichkeiten? Wem traut man das am besten zu? Und Karl Nehammer hat sich für dieses Team entschieden. Ein Team, das mit Kompetenz an die Arbeit geht.
Aber ist es nicht schade um den Professor Fassmann?
Ich glaube, Professor Fassmann oder Minister Fassmann ist einer, der gesagt hat, okay, ich möchte auch nicht ewig in der Politik sein und sage gleich Respekt und Hochachtung.
Das dauert eben nur 2 Monate, bis der Nächste kommt. Nein,
Respekt und Hochachtung, wie er sein Amt ausgefüllt hat. Er hat hohes Ansehen, sowohl im Schulbereich, aber auch im Wissenschaftsbereich. Und ich bin ihm auch sehr zu Dank verpflichtet, weil wir sehr viele Projekte vorangetrieben haben, auch in Niederösterreich, wenn ich an Klosterneuburg denke, an das AST Austria Institute of Science and Technology, eine Institution von Welt, wo er erkannt hat, das ist eine Wissenschaftseinrichtung, die von großer Wichtigkeit ist für diese Republik und mit einer Akzeptanz weit über die Grenzen Österreichs.
Aber das wurde ja schon von Wolfgang Schüssler eingerichtet, dieses Institut.
Ja, aber wir haben vereinbart, dass wir 3 Milliarden in den nächsten 10 Jahren investieren in diese Institution und das ist keine Kleinigkeit.
Aber nochmal ganz kurz, wenn Sie sagen, der Nehammer hat sich sein Team ausgesucht, heißt das aber auch, dass er sich gegen Fassmann und gegen den Finanzminister entschieden hat, Blümel?
Na, ich glaube, zu wissen, dass der Herr Finanzminister Gernot Blümel eine Entscheidung für sich getroffen hat, nämlich die Politik zu verlassen. Und somit hat es auch eines neuen Finanzministers bedurft. Aber ja, Karl Nehammer hat sich all diese Persönlichkeiten ausgesucht.
Ich würde gerne noch an das anknüpfen, was die Martina Salomon davor gesagt hat, eine Bundesregierung eigentlich gemacht von den Landeshauptleuten. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich eine Bundesregierung gemacht von Niederösterreich. Jetzt ist der Bundeskanzler zwar Wiener, aber wir wissen alle, er ist politisch in Niederösterreich sozialisiert. Verteidigungsministerin Claudia Tanner kommt aus dem Niederösterreichischen Bauernbund. Und jetzt hat Niederösterreich auch noch den Innenminister in beinahe schon bewährter Tradition. Innenminister kommt sehr oft aus Niederösterreich. Also ist das jetzt eine niederösterreichische Bundesregierung?
Also wie gesagt, ich halte nichts davon, da irgendwelche Minister danach zu messen, aus welchem Bundesland oder aus welcher Teilorganisation sie kommen. Aber ich bitte Sie um Entschuldigung, dass Niederösterreich halt ein großes Land ist mit sehr vielen Kräften und bin auch stolz darauf, dass es so viele tüchtige Kräfte aus Niederösterreich gibt. Aber ich sage Ihnen, Ministerin oder Minister zu sein, ist eine große Aufgabe. Ein Minister ist man für die gesamte Republik, nämlich für alle 9 Bundesländer, egal aus welchem Bundesland man kommt.
Wobei es schon ein bisschen nach einer Erbpacht ausschaut, da muss ich den Ball jetzt schon aufnehmen, es war Ernst Strasser da, Sie waren Wolfgang Sobotka da, jetzt kommt der Gerhard Kahner. Ein bisschen wirkt es schon so, als wäre das Innenministerium eine Erbpacht der niederösterreichischen ÖVP.
Um was geht es beim Innenministerium? Das Innenministerium ist wirklich wohl eines der härtesten Ministerien, wo man, glaube ich, nicht einfache Sachen zu bewerkstelligen hat. Da geht es um Terrorismus, da geht es um Kriminalität, da geht es um Cyberkriminalität, da geht es um Asyl und Migration. Also wirkliche Themen, wo man ganz harte Entscheidungen treffen muss, die nicht einfach sind. Also das ist schon einer der härtesten Jobs, den wir in dieser Republik haben. Und da braucht es jemanden, der Erfahrung hat und auch Durchsetzungsstärke. Und gerade Gerhard Kahner hat einige Jahre im Innenministerium gearbeitet, war jetzt jahrelang Sicherheitssprecher in Niederösterreich. Das heißt, er hat die Kompetenz und die Durchsetzungskraft. Ich bin fest davon überzeugt, er wird das gut machen.
Und es ist ein Zufall, dass wieder niederösterreichische ÖVP ist.
Ja, wenn Sie so wollen, ja.
Weil aber er kam ja schon, er war ja schon auch im Ministerium dort. Das heißt, er hat auch eine gewisse Vorkenntnis natürlich auch aus genau. Das Ministerium hat das mit einer Rolle gespielt.
Und ich glaube, das ist gerade wichtig, wenn man ein Innenministerium übernimmt in dieser so herausfordernden Zeit, dann ist es schon sehr wichtig, dann ist es kein Nachteil, wenn man hier schon sehr viel an Kompetenz mitbringt.
Gut, es gibt ja auch eine Menge von Baustellen vom BVD, das irgendwie versagt hat, eigentlich im Vorfeld der Terrornacht in Wien. Also Baustellen gibt es ja dann dort auch einige zu lösen.
Ja, die hat man als Minister zu lösen, alle Herausforderungen anzunehmen und letztendlich Lösungen zu entwickeln. Und da ist das Innenministerium vor allem auch mit dem neuen BVD auch auf einem guten Weg.
Ganz kurz nur da zu diesem Detail. Aber da geht eigentlich Nehammer auch mit einer großen Bürde in seine neue Kanzlerschaft, weil dieses von dir angesprochene Versagen des BVD fiel in seine Amtszeit. Das muss man schon deutlich sagen. Dazu kommt noch deine Operation Ramses gegen Muslimbrüder, die jetzt nach und nach wieder versandet. Also das ist schon eine Art Bürde. Sehen Sie das nicht als Insiderin und Kennerin des Ressorts?
Also ich fühle mich da jetzt nicht befugt, darüber zu urteilen, wer welche Fehler gemacht hat. Das entscheiden andere. Da gibt es ohne dies Evaluierungen. Aber ja, das Innenministerium ist ein wirklich harter Job.
Würden Sie nochmal tauschen wollen? Bundespolitik?
Also es war eine unglaublich spannende und herausfordernde Zeit, aber ich bin gern Landeshauptfrau von Niederösterreich.
Kann man sagen, es ist eigentlich in den Bundesländern ein bisschen gemütlicher als in der Bundespolitik, weil diese Frage stelle ich natürlich mit einer quasi versteckten Hinterlist, weil es ein bisschen so wirkt, als wären Sie und Michael Ludwig, also Sie als die mächtigste Frau in der ÖVP und Michael Ludwig in der SPÖ als der mächtigste Mann, ein bisschen die Drahtzieher. Bei Ihnen denke ich mir, Sie haben die Bundespolitik schon ausprobiert. Also ich nehme an, reizt Sie jetzt nicht zurückzukehren. Bei Michael Ludwig ist es möglicherweise anders.
Also ich habe immer ein Problem damit, wenn man versucht, die eine Ebene mit der anderen Ebene auszuspielen. Was ist da wichtiger? Landesebene, Bundesebene, EU-Ebene? Ich glaube, es braucht alle Ebenen und es braucht einfach ein schönes Miteinander zwischen den einzelnen Ebenen. Und eine Frau mit sehr viel Erfahrung in der Politik und die verschiedensten Ebenen auch erlebt zu haben, jeder Job ist unglaublich intensiv, unglaublich fordernd und vor allem auch unglaublich anstrengend, egal in welcher Ebene man sich befindet. Entscheidend ist, dass man Herausforderungen annimmt und vor allem auch Lösungen entwickelt. Aber ob jetzt mein Kollege Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, Ambitionen hat, in die Bundespolitik zu gehen, das müssen Sie ihn selber fragen. Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, denn gerade Wien-Niederösterreich ist ein gemeinsamer Lebensraum. Da gibt es viele Aufgaben, die man gemeinsam bewerkstelligen muss. Und da ist es gut, wenn man zusammenarbeitet.
Und auch vielleicht wieder eine große Koalition im Bund schließt.
Wir sind, die ÖVP ist in der Koalition mit den Grünen und die hat zu arbeiten, das erwarten sich die Menschen von dieser Bundesregierung.
Aber die Frage, glaube ich, die sich viele Menschen in Österreich jetzt schon stellen, ist, kann das gut gehen? Wie lange kann es gut gehen? Bundeskanzler oder ehemalige Bundeskanzler Alexander Schallenberger hat immer gesagt, die Koalition steht auf dünnem Eis. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Eis jetzt dicker geworden ist, auch mit dieser Regierungsumbildung. Es kracht in Wahrheit an allen Ecken und Enden. Das Wort Stabilität wird in diesen Tagen hier sehr strapaziert, aber ich glaube, das, was Österreich gerade zeigt, ist alles andere als Stabilität, oder?
Davon gehe ich aus, dass diese Koalition bis zum Ende der Periode hält, denn das erwarten sich auch die Menschen. Und wenn wir uns so im internationalen Vergleich sehen, dann haben wir sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht, aber im internationalen Vergleich stehen wir schon auch gut da, wenn ich daran denke, dass wir im Bereich der Impfverpflichtung hier Trendsetter sind und ganz Europa überlegt, diese Impfpflicht einzuführen. Oder wenn ich an das Wirtschaftswachstum denke, da stehen wir viel besser da wie andere Nationen. Und da sage ich auch Danke dem ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel, der wirklich als Finanzminister in dieser schwierigen Zeit der Pandemie geholfen hat, damit Unternehmen und vor allem auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmer gut durch die Krise kommen. Vergleichen Sie das mit anderen Nationen, da gab es die besten Förderungen für die Unternehmer, die besten Förderungen für unsere Arbeitnehmer. Und ein Instrumentarium, um das uns viele beneiden, ist vor allem auch die Kurzarbeit. Hätte es die nicht gegeben, hätten wir eine Arbeitslosigkeit von 25%. Das heißt, man muss schon auch die guten Dinge sehen, die hier passieren.
Ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, die Bruchlinien in der Koalition sind doch sehr deutlich. Eine ist gerade in den letzten Tagen ein bisschen untergegangen, weil einen Tag später Sebastian Kurz seinen Rücktritt erklärt hat. Aber Umweltministerin Leonore Gewessler hat einige Straßenbauprojekte, unter anderem auch den Lobautunnel, abgesagt, hat sich da nicht nur den Zorn der Wiener SPÖ, sondern auch des Koalitionspartners ÖVP, auch von Ihnen zugezogen. Also das heißt, auch das ist ja noch hier eine sehr große Konfliktlinie und ist ja noch lange nicht begraben, dieser Konflikt.
Das ist ein Konflikt, das ist auch eine Entscheidung von der Frau Minister, von Leonore Gewessler, die wir sicherlich nicht so stehen lassen können. Denn wer die Ostregion kennt, weiß, dass man dort 20 Jahre bereits auf eine Verkehrsentlastung erwartet, dass dort Verkehrsprojekte wie der Lobautunnel S1, S8 20 Jahre lang geplant worden sind von Expertinnen und Experten. Diese Projekte auch beschlossen worden sind vom Nationalrat, umsetzungsmäßig schon längst geschehen hätten sollen, dass vor allem Lobautunnel es auch Gutachten gibt aus dem Jahr 2017 von den Grünen, wo attestiert wird, ja, diese Verkehrsplanung ist gut, ist auch ökologisch gut und selbstverständlich wird es auch in Zukunft Straßen brauchen. Und ich lade Frau Verkehrsministerin auch wirklich ein, in diese Ostregion zu kommen, denn dort herrscht wirklich Wut, Betroffenheit und Zorn. Wenn man 20 Jahre auf eine Verkehrsentlastung wartet und permanent vertröstet wird, ist das ein Schlag ins Gesicht der gesamten Ostregion. Und deswegen werden wir hier auch Seite an Seite kämpfen, Michael Ludwig und ich. Und wir werden auch alle Rechtsmittel nutzen, die wir haben.
Das wollte ich gerade fragen, wenn Sie sagen, es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was genau wird passieren? Das heißt, rechtliche Schritte einleiten, so wie es der Bürgermeister angekündigt hat.
Ja, unsere Experten beurteilen jetzt die Situation, prüfen, welche Rechtsmittel haben wir zur Verfügung. Und wir werden jedes Rechtsmittel auch nutzen, das uns zur Verfügung steht.
Es gäbe einen relativ schnellen Weg, den Tunnel zu bauen, nämlich eben einen Koalitionswechsel, weil Rot und Schwarz, wenn ich das so betonen kann, auf Schwarz, würden den ganz sicher sofort bauen. Und die Gewessler sagte, solange sie Ministerin ist, wird dieser Tunnel nicht kommen, wissend, dass ein anderer Minister anderen Couleurs das sofort machen kann. Wäre das so ein Grund vielleicht, um vielleicht doch ein bisschen wieder in
alte Gefilde zu gehen? Aber man kann nicht bei jeder Auseinandersetzung, bei jeder unterschiedlichen Position den Koalitionspartner wechseln. Das wäre, glaube ich, nicht wirklich klug. Aber wichtig ist hier eine Allianz zwischen Wien und Niederösterreich, um hier eben zu prüfen, wie können wir diese Verkehrsprojekte rasch auch umsetzen.
Aber ist nicht das Vertrauen zwischen Türkis-Schwarz, offenbar bleibt es Türkis, wobei etliche Landeshauptleute ja weiterhin schwarz waren, wie der Landeshauptmann Stelzer. War Ihre ÖVP eigentlich schwarz?
Wir sind blau-gelb. Niederösterreich.
Die klassische niederösterreichische Antwort. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist das Vertrauensverhältnis zwischen Grünen und ÖVP nicht trotzdem final erschüttert? Weil da gab es jetzt natürlich, die Grünen haben die ÖVP so gewissermaßen durch den Nasenring, durch die Manege gezerrt. Sie haben einen amtierenden Kanzler zu Fall gebracht, hätten sonst fliegend gewechselt. Der eigene Koalitionspartner zu allen anderen Oppositionsparteien, selbst mit Kickl, gemeinsame Sache gemacht dafür. Sie haben einem ÖVP-Korruptionsausschuss zugestimmt. Sie haben gegen den Willen von Alexander Schallenberg und der ÖVP einen Lockdown für alle durchgesetzt, auch für die Geimpften. Und jetzt der Lobautunnel, ist das fast nicht quasi auch durch den Lobautunnel eigentlich nicht schon zum Überlaufen gebracht?
Ja, sicherlich sind nicht alle Handlungen und Entscheidungen der Grünen sehr vertrauensbildend. Aber entscheidend ist, dass es hier eine sehr, sehr gute Achse zwischen Werner Kogler und Karl Nehammer gibt. Ein wirklich gutes Vertrauen und das ist eine gute Basis, um hier wirklich weiterzuarbeiten. Und es gibt hier auch ein Regierungsprogramm und ich erwarte, dass dieses Regierungsprogramm auch wirklich Punkt für Punkt abgearbeitet wird.
Und wenn jetzt der ÖVP-Korruptionsausschuss, der auch so betitelt ist, kommt, dann wird die ÖVP nicht nervös werden?
Das ist abzuarbeiten.
gab es eigentlich, also ist dieser Ausschuss eigentlich der Grund gewesen, dass man sich von allen getrennt haben, die im Umfeld der Sebastian Kurz war, außer Elisabeth Köstinger, das ist auffällig, dass sie geblieben ist, aber sonst sind eigentlich, und der Generalsekretär ist geblieben, aber sonst sind eigentlich alle, die auch in den Chats vorkommen, weg. Das heißt, kann die ÖVP damit sagen, okay, egal worüber ihr da redet in dem Ausschuss, das interessiert uns nicht mehr, das sind alle unsere Ex-Minister?
Bei dieser Entscheidung ist es nicht um Chats gegangen, da ist es um Kompetenz gegangen. Wem trauen wir zu, dieses Amt eben auszuüben? Wer kann diese große Aufgabe übernehmen?
Ja, aber trotzdem, das ist ja natürlich eine bessere Voraussetzung, wenn dieser Ausschuss seine Relevanz verliert, indem alle, die darin vorkommen, nicht mehr in der aktiven Politik sind, oder?
Also ich sage Ihnen ganz offen ehrlich, ich habe keine Handys kontrolliert.
Naja, aber man weiß ja, wer vorkommt und wer nicht. Beziehungsweise es gibt dann auch Gerüchte, wer noch vorkommen könnte oder nicht. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Ich kann es Ihnen nicht sagen, wer da alle eine Rolle spielt. Ich kenne weder die Chats noch sonst was, wer da noch alle eine Rolle spielen sollte.
Und das
also wichtig ist die Kompetenz.
Und Alexander Schallenberg, ja. Das, weil man hat ja, wie er es übernommen hat, hat man das Gefühl gehabt, der hat das Zeug dazu, eine männliche Bierlein zu werden. ein Beamtenminister quasi, und die Österreicher lieben ja Beamtenregierungen, war diese Geschichte, dass er sich nicht durchsetzen konnte beim Lockdown und beim Lobautunnel, dann ein Grund, was man gesagt hat, das geht sich leider nicht aus mit dem Herrn Schallenberg als Kanzler?
Also Alexander Schallenberg hat von Beginn an gesagt, dass er jetzt in diese Rolle des Bundeskanzlers geht, solange es notwendig ist, und hat immer gesagt, dass seine große Leidenschaft das Außenministerium ist. Und ich bin ihm dankbar, dass er in dieser Übergangsphase von 52 Tagen, also der kürzeste Bundeskanzler, das aber auch wirklich sehr gut gemacht hat.
Aber haben Sie erwartet, dass es wirklich so kurz ist? Nur 52 Tage? Hartwig Lüger war noch ein bisschen kürzer, aber wurde jetzt nicht so amtlich intronisiert.
So eine kurze Zeit, ja, hätte vielleicht ein paar Monate oder was auch immer, aber jeder hat gewusst, irgendwann wird hier eine andere Situation sein. Irgendwann wird man beide Funktionen wieder zusammengeben müssen.
Und die Bundespartei bleibt jetzt von der Farbe her türkis. Das heißt, wird nicht wieder Black is back, sagen ja manche, wird es wieder zurück eingefärbt?
Soll ich noch was sagen? Das sind irgendwelche Spielereien von Journalistinnen und Journalisten, die da offensichtlich Freude haben. Ist es der Türkis oder Schwarz? Ich sage Ihnen, es ist völlig egal, welche Farbe Türkis oder Schwarz entscheidend ist. Wofür steht die ÖVP? Welche Werte? Für welches Programm? Welche Themen sind ihr wichtig? Das ist das Entscheidende, aber nicht die Farbe Türkis oder
aber
Schwarz.
Wir müssen ja was schreiben. Wir müssen ja schreiben, die Grün-Türkise oder die Grün-Schwarze?
Also du meinst es schwer.
Nehammer und Kahner, sind die beiden eher schwarz oder türkis?
Ja, dann schreiben Sie auf Bundesebene türkis, und wenn Sie Niederösterreich, schreiben Sie blau-gelb.
Okay. Also türkis weiter. Türkis lebt.
Wir machen nur eine ganz kurze Werbepause, ja, und kehren dann wieder.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Wir sind wieder zurück im Gespräch mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und die Frage geht an den Herrn Neuhold.
Ja, Frau Landeshauptfrau, ist der Umbau im ÖVP-Regierungsteam und auch in der Partei selbst jetzt abgeschlossen, weil Sie ja die Stabilität betont haben, die jetzt so wichtig ist? Oder muss man sich da auch auf weitere Abgänge oder Umbauten einstellen?
Ich gehe davon aus, abgeschlossen.
Wenn man dann noch kurz einmal noch resümiert, ja. Diese Ära Kurz, war es das wert? Eine ÖVP, wie Sie über Jahrzehnte kannten, mit mächtigen Ländern, Bünden, Kurz, der alles umbaut, auf seine Person auch stark fokussiert, auf eine Farbe, Türkis, und jetzt wird wieder alles zurückgebaut. War es das wert? Und zweitens, was bleibt von Sebastian Kurz?
Es ist alles so wie unter Sebastian Kurz. Sebastian Kurz durfte sich sein Team aussuchen und Karl Nehammer hat sich sein Team selbst ausgesucht. Und klar ist, dass Sebastian Kurz schon großartige Arbeit für diese Republik geleistet hat und auch national und vor allem auch international auch großes Ansehen erlangt hat. Aber überhaupt keine Frage. Selbstverständlich hat er auch Fehler gemacht und wer fehlerfrei ist, der möge den ersten Stein werfen. Ja?
Aber ein
Mensch mit Stärken, aber selbstverständlich auch mit Fehlern.
Was bleibt von ihm? Weil er hat ja schließlich, er hat die ÖVP von innen heraus extrem umgekrempelt, hat aus seiner Partei eine Bewegung gemacht, quasi dieses Parteiimage auch ein bisschen versucht auf die Seite zu schieben, hat sie verjüngt und jetzt hat man schon ein bisschen das Gefühl, das Spendl schlägt jetzt wieder zurück, haben jetzt wieder mehr die Alten das Sagen.
Ja, das haben Sie vielleicht das Gefühl. Aber was bleibt, sind gleich wirklich tiefgreifende Reformen. Denken wir an die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen, denken wir an die zwei Steuerreformen, denken wir an den Familienbonus, denken wir an die internationalen Erfolge. Also es bleibt schon sehr viel von ihm, wo man sagen kann, ja, er hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Und innerhalb der Partei ist er einer, der in guter Erinnerung ist, weil er die Partei auch wirklich zu sehr guten Wahlerfolgen geführt hat. Und jetzt geht es eben darum, sich wieder neu aufzustellen und wieder den Aufschwung zu nehmen. Und die Karten werden immer dann bei einer Wahl verteilt.
Was mich nur noch interessieren würde zum Rückzug von Sebastian Kurz, damit hat er schon auch sehr viele in der eigenen Partei, glaube ich, am falschen Fuß erwischt und viele haben das dann aus den Medien erfahren oder wussten es im Vorfeld auch nicht. Und es war eigentlich nur ein sehr kleiner Kreis eingebunden. Wann haben Sie denn davon erfahren?
Zeitig in der Früh.
Am selben Tag?
Ja.
Jetzt hat diese neue Regierung natürlich eigentlich überhaupt keine Schonfrist. Sie wird am Montag angelobt und an diesem Tag wird auch gleichzeitig beraten, wie es mit der Pandemie, das heißt mit diesem Lockdown weitergehen soll. Sind Sie eigentlich dafür, dass das Land zweigeteilt sein könnte? Das heißt im Osten, wo die Zahlen etwas besser sind, der Lockdown endet und im Westen nicht?
Also die Pandemie, die wohl größte Herausforderung für uns alle, wo wir jeden Tag die Situation uns anschauen, wie viele Infektionen, wie viele Intensivbetten. Und ja, nächste Woche gibt es hier eine Sitzung Bundesregierung, Landeshauptleute mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wo es gilt, diese Situation und die Lage neu zu beurteilen. Fakt ist, und ich kann das von Niederösterreich sagen, dass wir Prognosen vorliegen haben von Popper, die uns ganz klar zeigen, ja, es geht weiter nach unten von den Infektionszahlen, also auch von Belag der Intensivbetten, die dann natürlich zeitverzögert auch nach unten gehen. Wenn diese Prognose eintritt, so wie sie von Popper dargestellt ist, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier öffnen können. Und Popper und Limeck haben ja auch schon in Interviews gesagt, ja, sie gehen bei der derzeitigen Entwicklung davon aus, dass man Öffnungsschritte machen kann. Welche Öffnungsschritte dann möglich sind, gilt es dann nächste Woche zu beurteilen.
Aber ist eine Zweiteilung des Landes denkbar? Weil es gab es ja schon einmal, in Tirol war Lockdown.
Ja, ich glaube schon, dass das denkbar ist und wir haben es ja auch vorgezeigt und vorgelebt. Zu Ostern war die sogenannte Osterruhe in der Ostregion. Niederösterreich, Wien und Burgenland hatten einen längeren Lockdown. Das hat bestens funktioniert. Alle anderen sind aufgrund ihrer Infektionszahlen, die nicht so hoch waren, nicht in den Lockdown gegangen. Das heißt, ja, das kann funktionieren.
Ist es eigentlich nicht so, wenn man jetzt die Zahlen anschaut und die Härte, mit der durchgegriffen wurde, dass Wien das am besten gehandelt hat?
Ich glaube, Wien hat das sicherlich auch gut gehandelt, aber ich glaube auch andere Bundesländer, Dorfdorf, vielleicht auch Niederösterreich, weil das halt am besten die Zahlen hat. Wir sind im Bereich des Impfens auf Platz 2, das Burgenland als kleines Land ist also auf Platz 1, Niederösterreich als größtes Flächenbundesland auf Platz 2. Bei den Kleinen, sprich bei den 4- bis 11-Jährigen, haben wir bereits über 10% geimpft, das heißt über 14.000. Über 16.000 sind bereits angemeldet. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Turbo. Wir schaffen pro Woche 150.000 Schutzimpfungen, die sich die Menschen abholen können, sei es in den Impfstraßen, sei es in den Pop-Up-Stores, sei es in den Einkaufszentren. Das heißt, wirklich sehr viele Angebote niederschwellig. Und ich glaube, auf das müssen wir uns auch jetzt fokussieren. Impfen, impfen, impfen. Und da gilt es, auch wirklich ganz große Überzeugungsarbeit zu leisten. Weil ich natürlich auch weiß, da gibt es eine Gruppe, die schon sehr früh die Chance genutzt haben, sich die Schutzimpfung geben zu lassen. Dann gibt es welche, die lange gezögert haben, die sich jetzt impfen haben lassen. Und da gibt es auch noch welche, die nach wie vor Sorge haben und Fragen haben. Und denen kann man wirklich nur sagen, bitte impfen lassen, vertrauen Sie den Wissenschaftlern, vertrauen Sie den Ärztinnen und Ärzten, gehen Sie impfen, damit Sie sich selber als auch andere schützen können. Jeder kann Teil der Antwort sein und die Impfung ist einfach das einzige, die einzige Maßnahme, um aus diesem Lockdown und aus dieser Pandemie zu kommen. Und deswegen sollte man den Fokus da wirklich auf das Impfen richten.
Soll die Impfpflicht ab 1. Februar auf jeden Fall kommen, auch wenn bis dahin viele das Angebot wahrnehmen zur Impfung? Oder sollte man davon abgehen dann von der Impfpflicht?
Ja, selbstverständlich soll die Impfpflicht mit 1. Februar kommen. Warum? Weil es natürlich immer wieder neue Mutationen gibt. Und solange es diese Impfung bedarf, solange es keine Medikamente gibt, wo es keine Impfung braucht, ja, dann bin ich natürlich die Erste, sobald es Medikamente gibt, zu sagen, ja, schaffen wir die Impfpflicht wieder ab. Aber Wissenschaftler sagen, dass wir wahrscheinlich in Zukunft Jahr für Jahr eine Impfung brauchen werden, es sei denn, das kann abgelöst werden durch Medikamente. Aber bis dorthin brauchen wir sie.
Jetzt stehen als Sanktion stehen jetzt Verwaltungsstrafen im Vordergrund. Aber ist es für Sie denkbar, dass Ungeimpfte nach dem 1. Februar weiterhin arbeiten gehen dürfen?
Ja, schauen Sie, ich glaube, dass natürlich diese Impfpflicht schon verbunden sein muss mit ganz klaren Konsequenzen, wie zum Beispiel mit Verwaltungsstrafen oder sonstigen Konsequenzen verbunden. Das wird man jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch intensiv diskutieren müssen. Da will ich jetzt der Debatte auch nicht vorgreifen.
War das nicht alles? Aber darf man so zu Ihnen jetzt noch in die Institutionen und Ämter der Stadt Niederösterreich dann, wenn man vielleicht nicht geimpft ist? Ist das für Sie vorstellbar, dass das Mitarbeiter des Landes Niederösterreich dann weiter ungeimpft in die Arbeit kommen?
Also wir sind da sehr restriktiv, weil wir haben eingeführt, dass Neuaufnahmen nur mehr dann stattfinden, wenn die Bewerberinnen und Bewerber auch tatsächlich geimpft sind, mit der Verpflichtung, diesen Impfstatus auch aufrechtzuerhalten. Und gerade in der gesamten Mitarbeiterschaft, der Beamtenschaft, haben wir ein sehr hohes Niveau, dass viele auch tatsächlich geimpft werden.
Aber wie gehen Sie mit
dem
bestehenden Personal dann um? Das Landes Niederösterreich, das bestehende Personal.
Ja, die werden sich impfen lassen müssen und da werden die Konsequenzen gezogen, die dann im Gesetz verankert sind.
Aber das heißt, fliegt dann wer raus, weil man weiß, es hat in der Pflege und in Wahrheit auch im pädagogischen Bereich gibt es ja eigentlich schon einen Personalmangel. Verlieren die dann den Job?
Also ich glaube, mit der Impfpflicht hat sich dieses Thema erledigt, denn Lehrerinnen und Lehrer können dann ja nicht ausweichen. Wenn die Impfpflicht in ganz Österreich ist, kann man nicht von Niederösterreich nach Wien oder ins Burgenland ausweichen. Deswegen wird es dort auch dazu kommen, dass sich die Menschen auch impfen lassen.
Ich würde ganz gerne noch einmal zum Lockdown und dann zur Öffnung kommen. Sie haben jetzt selbst gesagt, wir werden dann Öffnungsschritte setzen können. Welche weiß man noch nicht genau. Ich glaube, das haben die meisten Menschen oder fast alle Menschen, wie verkündet wurde, der Lockdown wird 20 Tage dauern, dann ist er für die Geimpften vorbei, nicht so verstanden, dass man dann vielleicht den einen oder anderen Öffnungsschritt setzen kann, sondern ich glaube, im Bewusstsein der Menschen ist doch eher drinnen, gut, nach 20 Tagen ist das jetzt vorbei und man kann wieder alles machen. Danach schaut es jetzt aber nicht aus. Ist es nicht wieder ein weiterer Stein sozusagen, in dem die Politik einfach das Vertrauen verspielt oder noch mehr verliert der Bevölkerung?
Ja, weder die Politik noch die Wissenschaft hat hier eine Glaskugel, weil wir haben es mit einer Pandemie zu tun, die wir erstmals erleben. Da kann man natürlich nur auf die Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertrauen. Was empfehlen die? Und ja, klar ist, jetzt sagen schon die Experten, ja, sie sind davon überzeugt, dass Öffnungsschritte möglich sind. Ob jetzt Handel, körpernahe Dienstleistung, Gastro und Hotellerie auf einmal aufgemacht werden können, das wird man dann entscheiden müssen, eben mit Unterstützung der Wissenschaft. Ja, wir würden uns alle wünschen, vor allem jene, die geimpft sind, würden sich wünschen, ja, dass alles aufgeht. Aber ob es dann schrittweise sein muss, das werden uns dann die Wissenschaftler sagen. Aber ja, mit dem 13. soll auf alle Fälle der Handel aufgehen.
Okay, also Handel First ist für Sie fix, ja, dass es ein Weihnachtsgeschäft, ja, gibt.
Ja, Pandemie, keine Frage, aber wir sind immerhin schon im zweiten Jahr der Pandemie. Also man hätte doch auch annehmen können, dass man ein bisschen was dazugelernt hat. Und Experten sagen auch eigentlich, der jetzige Lockdown wäre, wenn man dementsprechend vorgesorgt hätte, gar nicht notwendig gewesen.
Ja, schauen Sie, ich glaube, keiner ist fehlerfrei. Und sicherlich hätte man die eine oder andere Maßnahme vielleicht schneller, rascher umsetzen können. Aber entscheidend ist jetzt, dass Impfen, denn Impfen wirkt, Impfen hilft, um aus dieser permanenten Lockdown-Spirale, aus dieser Pandemie herauszukommen. Und auf das sollten wir uns auch wirklich fokussieren und konzentrieren.
Aber ist es nicht ein Desaster, wie unsere niedrige Impfquote, weil es natürlich besser gewesen wäre, zu einem früheren Zeitpunkt zu sagen, okay, im medizinischen Bereich und auch in den Schulen muss das Personal geimpft werden, dann hätte man sich das mit der Impfpflicht jetzt vielleicht erspart, was die Angst vor den starken Gewerkschaften in diesem Bereich, die das verhindert hat?
Ich glaube einfach, dass die Überzeugungsarbeit nicht in der Dimension gegriffen hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, man hat einfach zu wenig Menschen davon überzeugen können, sich impfen zu lassen. Ja, das ist einfach ein Faktum.
Aber vielleicht liegt auch daran, dass die ÖVP die Pandemie für besiegt erklärt hat im Sommer. Da gab es Plakate, Pandemie beendet.
Ja, da waren wir wahrscheinlich zu optimistisch. Ja, das war offensichtlich ein Fehler. Und wir haben nach wie vor die Pandemie nicht hinter uns gebracht. Aber wir haben ein Instrumentarium, und das ist die Impfung, die uns hier helfen kann. Und das ist die stärkste Waffe im Kampf gegen die Pandemie.
Wobei man schon sagen muss, wir sind umgeben von Ländern. Italien, Schweiz ist offen, man kann dorthin auch auf Skiurlaub fahren oder sonst irgendwie auf Urlaub fahren. Ist es nicht wirklich ein Desaster, dass Österreich da mit diesem Lockdown eigentlich international relativ singulär ist? Ich meine, Deutschland überlegt es, aber in Wahrheit sind wir da besonders schlecht.
Ja, schauen Sie, die in Deutschland gibt es also wesentlich weniger Infektionen, zumindest am Papier, weil die halt wesentlich weniger testen. Man muss schon sagen, also es gibt kein EU-Land, das so viel testet wie hier bei uns in Österreich. Eine Teststrategie, die auch wirklich gut ist und die auch funktioniert. Aber sicherlich hat man den einen oder anderen Fehler auch gemacht.
Ich meine, jetzt heißt es ja, wir haben das weltbeste Gesundheitswesen. Daran zweifelt man in dieser Pandemie allerdings auch, weil man hätte ja irgendwie schauen können, dass man aufstockt, diese intensivmedizinischen Bereiche. Jetzt haben wir ja wirklich schon fast 2 Jahre Pandemie. Natürlich dauert es lang, bis man das Personal ausbildet, aber man hätte Leute aus der Pension holen können, weil zum Teil stehen ja sogar Betten leer wegen des Personalmangels. Man hätte Ärzte irgendwie umschichten können. Irgendwie hat man das Gefühl, das ist auch ein Organisationsdesaster im Gesundheitsbereich.
Na, ich glaube, da muss ich Sie korrigieren. Korrigieren deswegen, weil schon die Pandemie gezeigt hat, dass wir eines der weltweit besten Gesundheitssysteme haben, sowohl was den stationären Bereich betrifft, mit den Kliniken, als auch mit dem niedergelassenen Bereich. Und dass in den letzten mehr als 20 Monaten da wirklich hervorragende Arbeit geleistet worden ist. Und da wirklich danke dem gesamten Gesundheitspersonal, die da wirklich an ihre Grenzen gehen, die rund um die Uhr sich um Patientinnen und Patienten sorgen, die dort auch wirklich Leben retten. Fakt ist, ja, selbstverständlich sind die Intensivbetten aufgestockt worden. Selbstverständlich hat man zusätzliches Personal zugeführt. Selbstverständlich hat man Menschen aus der Pension geholt. Selbstverständlich hat man Menschen zusätzlich qualifiziert, um eben auf den Intensivstationen auch aushelfen zu können. Aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maße, weil natürlich generell im Gesundheitsbereich Personalmangel ist. Aber nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern in allen anderen Bereichen, sei es Wirtschaft, Industrie, Pädagogik, wo auch immer. Weil es halt natürlich mit der demografischen Entwicklung zu tun hat. Die ganze Babyboomer-Generation geht in den nächsten Jahren in Pension. Das heißt, dieses Thema Fachkräftemangel, egal ob in der Gesundheit, wird letztendlich auch nicht besser. Und eins, was natürlich auch wichtig ist, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, jeder, der glaubt, das ist Scharlatanerie oder dieses Virus geht von selbst weg oder löst sich in Luft aus, muss spätestens jetzt jeder begriffen haben, dass dem nicht so ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns impfen lassen müssen und dass natürlich auch Herzinfarkte, Krebsleiden nicht Urlaub haben, sondern auch die Patienten, die Krebs haben, die Schlaganfall, brauchen natürlich auch Intensivbetten. Und deswegen habe ich auch gar kein Verständnis für jene, die eine mangelnde Impfbereitschaft aufweisen und somit eigentlich Kapazität wegnehmen.
Haben Sie keine Angst, dass der Pflegekräftemangel noch steigt durch die Impfpflicht? Weil es gibt ja durchaus zwischen den Pflegern, die ja manche überzeugt sind, dass sie ihr Immunsystem besser kennen oder was, auch welchen Gründen immer sie die Impfung ablehnen. Aber da gibt es auch Leute, die demonstrieren. Es gibt viele in so Chatgruppen, die sich dagegen auflehnen, die drohen, dass sie ihr Spital lahmlegen. Also da könnte ein Teil ja wegfallen durch die Impfpflicht.
Und Niederösterreich, Gesundheitspersonal, meinen Sie?
Genau, ja. Und in Niederösterreich ist auch umgeben von osteuropäischen Ländern, wo sehr viel Arbeitskräftemobilität ist, die vielleicht dann nicht mehr arbeiten kommen können, wenn sie nicht mehr geimpft sind.
Ja, wir sehen das in anderen EU-Ländern, wo es die EU-Impfpflicht gibt, die Impfpflicht gegen Corona im Gesundheitsbereich. Und da hat man Erfahrungen, dass in etwa 1,5% aus diesem Bereich abwandern. Das heißt also, ein Prozentsatz, der wirklich im niedrigen Bereich letztendlich auch findet. Aber ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, es ist ja im Gesundheitsbereich nichts Neues, dass man sich gegen manche Krankheiten impfen lassen muss, um die Patienten auch zu schützen. Und ich glaube, jeder, der im Gesundheitsbereich ist, weiß, ja, das ist auch meine Verantwortung und meine Verpflichtung. Und es funktioniert ja in vielen Bereichen.
Ich wäre noch einmal gern beim Vertrauen, auch in dem Vertrauen in die Politik und in die Bundesregierung. Die Regierung hat wochenlang, monatelang erzählt, es wird keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben. Und ungefähr genauso lang hat man uns erzählt, es wird keine allgemeine Impfpflicht geben. So, jetzt haben wir beides. Das ist ja ein nicht nur ein Kommunikationsdesaster, sondern auch ein Vertrauensdesaster. Wie wollen Sie es denn schaffen? Oder jetzt nicht nur Sie persönlich, sondern die ganze Politik, hier das Vertrauen der Bevölkerung eigentlich wieder zurückzugewinnen?
Ich sage Ihnen, diese Entscheidungen, die hier auf bundespolitischer Ebene und auch gemeinsam mit den Ländern getroffen werden müssen, das sind keine einfachen Entscheidungen. Hier Restriktionen vorzuschreiben, hier das Leben der Menschen einzuschränken, das sind keine einfachen Entscheidungen. Da hat weder die Politik Freude noch die Bevölkerung Freude. Und ich sage Ihnen, auch ich habe es satt, von einem Lockdown in den anderen zu geraten. Und deswegen war es mir auch wichtig, mich persönlich stark zu machen für diese Impfverpflichtung, weil das die einzige Voraussetzung dafür ist, dass wir unsere Freiheit wieder zurückerobern können.
Schon, aber die Frage, die bleibt, ist irgendwie, was glaubt man der Politik eigentlich noch?
Ich glaube, da kann man nur um Verständnis bitten, um Verständnis dahingehend, dass die Politik hier natürlich Entscheidungen treffen muss, wo man keine hundertprozentige Sicherheit hat, ob die Entscheidungen letztendlich auch Wirkung zeigen. Und deswegen bin ich ja so für diese Impfpflicht, weil das wirklich der einzige Ausweg aus dieser Pandemie ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Politik auch gemessen wird daran, wie es jetzt gelingt, diese Pandemie zu bekämpfen. Aber das ist eine Herausforderung.
Aber hätte man dann nicht schon früher auch sagen müssen, ja, wenn die Impfquote nicht besser wird, machen wir als letzte Möglichkeit eine Impfpflicht? Das hat immer geheißen, es wird keine Impfpflicht geben.
Ja, ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich glaube, es gibt keine politische Partei in Österreich, die sich vor einem Jahr oder im Sommer sich für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Aber ja, sie ist erforderlich geworden und notwendig geworden. Das heißt, es ist hier ein totaler Change erfolgt. Ja, dem ist so, weil jeder sieht und erkennt, das ist die einzige Möglichkeit, um mit aus der Pandemie zu kommen.
Jetzt hat es aber einen ganz starken Zug in Richtung Impfskepsis gegeben von den Freiheitlichen. Muss man die nicht wieder einfangen, auch auf politischer Ebene?
Ja, also mir tut es auch in der Seele weh, dass hier eine Spaltung der Gesellschaft entstanden ist. Und da glaube ich, ist es einfach wichtig, nicht nur mehr zu spalten, die Gräben nicht nur tiefer zu machen, sondern hier einfach schon auch teilweise Verständnis zeigen und vor allem auch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sich mehr impfen lassen. Ja, da braucht es sehr viel an Verständnis.
Wie ist bei Ihnen der Herr Landbauer? Ist ja auch so impfskeptisch wie der Herr Kickl?
Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob er geimpft ist oder nicht geimpft. Ich glaube, zu wissen, dass er glaube ich, Corona hatte, aber ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen.
Ist der Herr Waldhäusl geimpft?
Ja.
Aber gibt es da Kommunikation? Weil
ist es nicht quasi auch Verantwortung der Spitzenpolitik, sich mal mit den Freiheitlichen zusammenzusetzen? Weil bei dem letzten Impfgipfel hat man sich ja nicht zusammengesetzt mit den Freiheitlichen, hat sie ausgeschlossen. Um die auch mal, ich meine, die hatten schließlich ja alle Corona. Der Herr Heimbuchner, oberösterreichischer Spitzenkandidat, ist fast gestorben daran. Also kann man nicht auch einmal einen, ich weiß nicht, heimlichen Kreis, Michael Ludwig und Johanna Mittelleitner, setzen sich zusammen im Kickl und sagen, Herrst, bitte, wir müssen irgendwas tun.
Ich muss nicht alles haben, ja.
Naja, oder Sie müssen es den Nehammer sagen.
Ja. Ich kann es nur von Niederösterreich sagen, da ist also der Kollege Waldhäusl, der Herr Landesrat, da sehr vernünftig. Erstens einmal das selbst impfen lassen und zweitens ist er da auch, sage ich jetzt einmal, sehr vernünftig, wenn es um die Maßnahmen geht und hat auch all diese Maßnahmen mitgetragen.
Gibt es eine MFG bei Ihnen in Niederösterreich? Weil immerhin gibt es Wahlen in ein bisschen mehr als einem Jahr.
Ich weiß es nicht, ob die da schon unterwegs sind oder nicht, aber keine Ahnung. Also ich kann es niemandem verbieten. Das ist einfach in der Demokratie jedermanns Sache, hier eine politische Partei oder Bewegung zu gründen.
Aber bisher noch nicht irgendwo aufgeschlagen?
Ich weiß es nicht.
Weil du das Thema Wahlen in Niederösterreich angesprochen hast, aber auch der Herr Waldhäusl zur Rede kam, der Integrationslandesrat. Das wesentliche Thema von Sebastian Kurz war Integration, Migration. Das hat er auch bei Ihnen gelernt, weil wir Integrationsstaatssekretär, Sie waren Innenministerin, Sie waren ein bisschen der Bad Cop, er war ein bisschen der Good Cop, wenn ich das so gehen darf, weil Sie waren auch für Abschiebungen zuständig und er hat Integrationsbotschafter ausgesandt. Jetzt hat er viele Themen dann besetzt, das lang getrieben und wenn man sich aber seine Bilanz anschaut in dem Thema, was er versprochen hat an Law and Order, was dann wirklich geblieben ist, muss man ehrlich sagen, die fällt sehr durchwachsen aus. Also ich bringe nur ein paar Beispiele. Er hat gesagt, es wird das Kinderkopftuch in der Schule verboten, ist gekippt worden vom VfGH. Er hat gesagt, die Familienbeihilfe für EU-Osteuropäer wird gekürzt, ist auch gekippt worden. Die Mindestsicherung, nur an Deutschkenntnisse gekippt, ist gekippt worden. Die Balkanroute, die geschlossen ist, ist jetzt zumindest so weit wieder offen, dass wir 30.000 Asylanträge hatten in diesem Jahr.
40.
Oder 40.000 schon, das sind schon eigentlich so 2015 annähernd Verhältnisse. Also die ist schon wieder halb offen. Was ist hier in dieser Migration- und Integrationspolitik nachhaltig geblieben?
Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, dass das alles vernünftige Maßnahmen wären, aber natürlich wenn es juristisch nicht umsetzbar ist, ist das natürlich auch zu akzeptieren. Aber ich glaube schon, dass in der Integration sehr viel passiert ist, wo Susanne Raab auch sehr, sehr viel macht.
Aber darf ich da noch zu dem, ja. Weil diese Themen haben Monate und Jahre die unseren medialen Diskurs dominiert. Aber wenn man dann mit Anlauf etwas vorschlägt, was dann eigentlich nicht hält, ist es dann, ging es dann um die Kommunikation, um das Besetzen von Themen und weniger um die Umsetzung?
Na, ich glaube, dass da schon auch einiges vorangegangen ist, aber dass dieses Thema in der medialen Berichterstattung halt jetzt irgendwie nur unterm Tisch fällt, weil natürlich das zentrale Thema für die Menschen jetzt die Pandemie ist und das beschäftigt die Menschen natürlich wesentlich.
Ja, aber Flüchtlinge kommen trotzdem, müssen integriert werden in sehr großer Zahl. Also was konkret ist auf diesem Feld geblieben, das Sie auch sehr gut kennen?
Ich glaube schon, dass da auf europäischer Ebene sehr viel passiert ist. Wenn ich an Frontex denke, die Verstärkung von Frontex, dann auch was die Debatte der Abschiebungen betrifft. Aber da ist innerhalb von Europa schon einiges in Bewegung gekommen, dass man vor allem nicht nur von der legalen Migration spricht, sondern auch von der illegalen Migration. Und das war, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Das war ein bornharter Bretter. Man hat ja ewig auf europäischer Ebene nur von der legalen Migration gesprochen und hat diese illegale Migration nie im Fokus gehabt, hat sie nie benannt und hat sie auch viel zu wenig damit letztendlich auch beschäftigt.
Aber es ist ja Sebastian Kurz gestanden für eine eher restriktivere Migrationspolitik und Sie haben natürlich völlig recht, wir würden uns mit diesem Thema eigentlich sehr groß auseinandersetzen, wäre jetzt nicht die Pandemie oder ein ständiger Regierungswechsel. Aber was kann die Bundesregierung und was kann auch eine Landesregierung tun, damit es eben zu keiner illegalen Migration kommt?
Also glaube, jeder weiß, dass Österreich nicht wirklich eine EU-Außengrenze hat, dass man da natürlich bei der EU-Außengrenze beginnen muss, diese EU-Außengrenze noch wesentlich besser abzusichern, wo es natürlich auch darum geht, noch mehr Abschiebeabkommen mit Ländern, mit Herkunftsländern zu machen und noch mehr Geld auch zu investieren. Und gerade Sebastian Kurz hat ja da eine Vervielfachung vorgenommen von Entwicklungshilfe in den Herkunftsländern. Also da ist schon sehr viel passiert.
Aber ist es nicht auch gerade in der Migration so?
Vielleicht können wir es auf ein anderes Thema kommen.
Wir haben nur 2 Minuten, also es ist jetzt, ausufern können wir nicht mehr.
Das auch gerade auch auf europäischer Ebene, eigentlich wird dort seit Jahren über dasselbe diskutiert, über Rückführungen, über Abschiebungen, über eine Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Man hat das Gefühl, eigentlich es sind dieselben Themen, die wir jetzt diskutieren, die wir schon vor Jahren diskutiert haben.
Es ist in dem einen oder anderen Themenfeld der Migration sicherlich etwas weitergegangen, aber Sie haben recht. Auch ich habe das Gefühl, dass wir bei diesem Thema einfach viel zu wenig Tempo haben und wir teilweise über die gleichen Themen diskutieren, als ich damals Innenministerin war. Aber klar ist, dass man erkannt hat, ja, die Außengrenzen müssen geschützt werden. Ja, es gibt auch eine illegale Migration, wo man vorgehen muss. Ja, wir müssen noch mehr Geld in die Entwicklungsländer, in die Herkunftsländer stecken. Ja, Sie haben vollkommen recht.
Aber es ist eigentlich ein Armutszeugnis, wenn Sie sagen, eben wir reden ja heute noch über dieselben Themen, über die wir gesprochen haben, als Sie Innenministerin waren.
Ja, und da würde ich sagen, da hätte die EU-Kommissionspräsidentin hätte sich 2 zentralen Themen verschreiben müssen, nämlich dem Thema Umwelt. Wie gehen wir mit Mutter Erde um? Keine Frage.
Das hat sie getan.
Ist richtig. Aber parallel dazu genauso wichtig ist das Thema Migration. Das hätte den gleichen Stellenwert letztendlich auch bekommen müssen.
Eine allerletzte Frage. Sie haben ja Landtagswahlen zu schlagen im Jahr 2023 zu Beginn. Gibt es ein Wahlziel, das Sie sich setzen? Sie immerhin sind Sie quasi auch eine, Sie haben eine absolute Mehrheit. Die nehme ich an, wollen Sie wieder erreichen.
Ja, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wie das Wahlergebnis ausschaut. Jetzt habe ich einmal vor, die nächsten Monate und das nächste Jahr noch intensiv zu arbeiten, dass es vor allem auch hier eine gute Zufriedenheit seitens der Bevölkerung gibt und dass die Menschen sagen, ja, die macht gute Arbeit für Niederösterreich, ist mit Herz und Freude mit dabei. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch ein gutes Ergebnis einfahren werden.
Heißt absolute Mehrheit.
Was ist für Sie ein gutes Ergebnis?
Also, ich würde sagen, lassen wir jetzt die nächsten Monate ins Land ziehen, die voller Herausforderungen, voller Arbeit sind. Und Wahlziele kann man dann rechtzeitig definieren. Jetzt eines zu definieren, wäre viel zu früh.
Frau Landeshauptfrau, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Doris und Clemens, danke für die Fragen. Und
danke.
Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Wiedersehen.
Das war der Club 3 vom Sonntag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts. Und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei beim Kurier Daily Podcast.